Wir dürfen jetzt mal die Arme hochheben, auf die Zehenspitzen stellen, mal so machen, wenn wir wollen, und ausatmen. Oh, tut das gut. Und gleich noch einmal. Oh, und weil es so schön ist, gleich noch mal. Oh, danke, ihr dürft wieder Platz nehmen. Gott hat uns einen wunderbaren Körper geschenkt. Aber was ich traurig finde, ist, dass wir uns immer nur den gewaschenen Hals angucken vom Vordermann. Nicht, dass wir so wenig aufeinander zugehen, sondern dass wir ja so eben steif zusammensitzen. Mein Traum von Gemeinde war immer ein Restaurant. Am Sonntagmorgen um 9 zum Frühstück zu kommen, dort an Tischen zu sitzen, miteinander zu essen, das Leben zu genießen, die Nahrung zu genießen, die Menschen zu genießen. Dann am Tisch zu sitzen, Gottes Wort hören, darüber reden am Tisch und anschließend miteinander Mittagessen, zwischendrin draußen Volleyball spielen oder sonst was, nachher Nachmittag Kaffee trinken und am Spätnachmittag fröhlich nach Hause gehen und sagen, wir haben einen wunderschönen Sonnentag und Sonntag als Gemeinde erlebt. Nicht immer lassen sich Träume verwirklichen. Ich will gleich ein bisschen zum Thema Gemeinde sagen, aber vielleicht vorher ein bisschen noch mal zu mir. Der ein oder andere mag mich nicht kennen, andere haben mich schon kennengelernt, nicht wahr? So, die Jugend war begeistert dabei, wenigstens ich war begeistert mit euch. Ihr habt noch gut Musik gemacht bis Mitternacht, war toll irgendwie zu sagen, ich brauchte nicht zu schlafen, sondern ich durfte Musik hören, war klasse. Tat einfach in der Richtung gut zu sagen, da ist noch Temperament und Feuer. Was wären alte Menschen sein, wenn sie keine Jugend hätten? Nicht, die halten jung und halten frisch. Das merke ich immer bei mir selber. Ich bin 70 Jahre jung, das ist noch kein Alter. Ich besuchte vor kurzem meinen alten Bruder, der war 94. Und ich fragte ihn, ob er denn Besuch bekäme. Ja, sagte er, es waren zwei Jugendliche hier. Und ich fragte ihn, wer war das denn? Dann war der eine 74 Jahre und der andere war 79 Jahre. Das waren die zwei Jugendlichen, die ihn besucht haben. Im Verhältnis zu seinem Alter waren das Jugendliche. Deshalb, das Alter ist sehr, sehr relativ und das muss man einfach sehen. Ich freue mich, mit einer Schwäbin verheiratet zu sein. Sie ist eine waschechte Schwäbin. Es gibt ja so die drei Seuchen, nicht wahr? Die Lepra, die Cholera und die Schwaben sagen noch von der Alp, von der schwäbischen Alpra. Von dort kommt sie also. Sie ist aber keine Seuche, sondern sie ist meine wertgeschätzte, großartige Frau, mit der ich 47 Jahre schon verheiratet bin. Wir haben gemeinsam 5 Kinder, ein Pflegekind, das heißt also 6 Kinder, 10 Enkelkinder. Tolle Sache, Papa zu sein. Großvater zu sein. Großväter und Großmütter sind ja Menschen mit Größe. Sie haben schon ein ganzes Stück Leben hinter sich, nicht Länge, sondern Größe. Und ich denke, viele, viele Großeltern sind die großen Bringer für ihre Enkelkinder. Großeltern haben offene Ohren für ihre Enkel. Großeltern haben ein bisschen mehr Freiheit, um zu beten für ihre Enkelkinder. Und diese Aufgaben immer wieder neu zu sehen, ist etwas Wunderschönes. Und man darf manchmal auch in das Ohr der Großeltern jammern. Manchmal auch sogar ein Briefchen schreiben, WhatsApp kriegen wir hin und wieder mal. Nicht wahr, meine Prepaid-Karte ist leer. Oma, Opa, kannst du mir noch mal ein bisschen Stoff dafür geben? Nicht? Und dann geht das auch so. Ich wohne in Gießen, das ist nicht allzu weit von hier. Es ist ein frommes Dreieck, in dem wir wohnen. Gießen hat die Freie Theologische Hochschule, eine christliche Schule und den Brunnenverlag und vieles andere mehr. Ein paar Kilometer weiter, 20 Kilometer weiter ist Wetzlar. Wetzlar ist der Evangeliumsrundfunk und vieles andere an christlichen Dingen. Und Marburg, auch nochmal 20 Kilometer entfernt. Dort gibt es theologische Ausbildungsstätten. Dort in Marburg gibt es gute Kliniken, Universitäten und natürlich auch viele gute christliche Gemeinden. Das heißt, das fromme Dreieck mitten in Deutschland. Und da bin ich. Bin Baptistenpastor seit vielen Jahren. 1974 begann mein Pastorendienst in Uelzen in der Lüneburger Heide. Und von dort sind wir dann später 1979 ausgewandert nach Brasilien mit 4 Kindern. erlebten Gottes Bewahrung auf dem Weg nach Brasilien. Das heißt also, in Italien wurde unser Zug überfallen, mit Maschinengewehrsalven wurden also zwei Waggons ausgeraubt, aber unser Waggon blieb verschont und auf dem Mittelmeer brannte unser Schiff. Aber wir sind bewahrt worden auf dem Weg, sind dann fröhlich angekommen in Brasilien. Und es war eine interessante Fahrt und auch dann später die erste brasilianische Gemeinde. Das war eine tolle Kussaktion in der Gemeinde. Kennt ihr gar nicht, nicht wahr? Ihr kennt in Russland die Küsse vielleicht. Aber ich wurde dann ja von so vielen Frauen geküsst nach dem Gottesdienst, der Begrüßungskuss. So viele Frauen haben mich noch nie in meinem Leben geküsst. Und umgekehrt, meine Frau bekam so viele Küsse von den Männern rechts und links. Das war die Geflogenheit. Und die andere Geflogenheit war natürlich auch die Umarmung, einen guten Abrazo. Die Männer haben das gestern Abend auch noch mal gut geübt. Und ich möchte euch Mut machen, das öfter zu tun, den anderen in den Arm zu nehmen, nicht auf den Arm. Wir haben 9 Jahre in Brasilien gelebt und das Herz schlägt noch immer für Südamerika. Und wir wollen alten Menschen helfen in Brasilien. Und dazu näht meine Frau. Das, was ihr auf den Tischen vorgefunden habt, ist alles handgemacht von meiner Frau, also alles genäht von ihr, um mit dem Reinerlös alte Menschen in Brasilien zu unterstützen. Ich habe uns so ein Schlüsselband mitgebracht. Viele Frauen suchen oft ihren Schlüssel nicht. Aber wenn du dieses schöne Schlüsselband daran hast, wirst du immer wieder deinen Schlüssel finden. Und ihr Männer, ich habe so ein Schlüsselband auch immer wieder in meiner Tasche. Man muss nicht lange suchen und kramen irgendwo, sondern zieht nur an dem Ding und schon ist es da. Und du wirst immer wieder daran erinnert, in Brasilien brauchen die Menschen dein Gebet. Deshalb, wenn du sagst, ich will Brasilien unterstützen, alte Menschen dort, so ein Schlüsselband oder vieles andere an tollen Dingen ist noch da. Ihr dürft also gerne zulangen. Der Reinerlös, wie schon gesagt, geht dann nach Südamerika, geht nach Brasilien an alte Menschen. Ja, zu mir selber zu sagen, ich bin Rentner, der rennt, das ist eine schöne Definition. Ich möchte allen Rentnern, die noch laufen können, Mut machen, mehr zu gehen und nicht so viel zu sitzen. Denn Sitzen ist gar nicht gesund. Und deshalb, Jesus ist gegangen, wir wollen ihm nachfolgen und wir gehen auch öfter. Und das tut einfach gut, sich zu bewegen, auch dem besten Chef hinterherzugehen. Ihn zu kennen ist etwas sehr Schönes. Ich will euch kurz erzählen, wie ich Jesus kennengelernt habe. Ist ja mal wieder gut zu wissen, was ist das für ein komischer Typ. Wie hat er Jesus kennengelernt? Meine Eltern bekehrten sich durch Jugend für Christus, als ich 12 Jahre alt war. Ich habe meinen Vater das erste Mal beten erlebt, als meine Mutter Unterleibskrebs hatte. Und sie lag im Krankenhaus und ich dachte, mit wem redet mein Vater im Schlafzimmer? Und dann hörte ich ihn, wie er betete. Das erste Mal in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob deine Kinder, die schon beten, gehört haben. Aber er weinte. Er war damals noch kein bewusster Christ. Aber wenige Monate später, durch die schwere Krankheit meiner Mutter, fanden beide den Weg zu Jesus. Gott muss manchmal harte Wege gehen, damit ein Mensch zum Glauben kommt. Ich war 14 Jahre alt, als ich vom Jans-Team her eingeladen wurde. Das Jans-Team ist vielleicht noch bekannt. Damals 1961, ist ein paar Tage her. Ich fuhr also mit in ein großes Zelt nach Gummersbach. 5000 Menschen waren da und es wurde Englisch gesungen. Ich habe nichts verstanden, aber mein Vater hat sich geärgert und das war gut. Das hat mir Spaß gemacht. Soweit. Aber das tolle Singen war großartig und ich habe zugehört. Kostenlose Busfahrt, tolle Mädchen im Bus. So als 14-Jähriger entdeckt man auf einmal, wie schön die Mädchen sind. Wir haben viel gesungen im Bus, trotzdem, dass meine Musiklehrerin immer wieder gesagt hat, Arno, setz dich, kannst sowieso nicht singen, kriegst eine 4. Aber ich habe gerne und manchmal schräg gesungen, aber das spielt keine Rolle. So fuhr ich 4 Abende dorthin. Es hat mir nichts gesagt. Am 5. Abend gab es einen Satz, der mich erwischt hat. Steht dein Name im Buch des Lebens? Und ich hatte keine Antwort. Ich war konfirmiert worden in der evangelischen Kirche, in der Jungstadt des CVM aufgewachsen. Kannte viel vom Evangelium und an jenem Abend dieser eine Satz, der so tief in mein Herz ging, dass ich nach Hause fuhr, die Mädels waren mir egal und ich habe eine ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe damals schon Werkzeugmacher gelernt als 14-Jähriger, habe die ganze Nacht nicht geschlafen und der Vater kam und sagt, Junge, musst aufstehen. Ich sage, Papa, ich weiß nicht, ob mein Name im Buch des Lebens steht. Mein Vater hatte sich wohl bekehrt. Aber er sagt, geh doch heute Abend nach vorne. Und dann kam der Aufruf am nächsten Abend. Ich fuhr dahin Und dann kam der Aufruf, wer Jesus annehmen möchte, der soll hier nach vorne kommen. Dann habe ich zuerst gedacht, mein Pfarrer, der mich konfirmiert hat, mein Jungscharleiter, der mich kennt, viele andere kennen mich, ich soll mich jetzt outen und nach vorne gehen und Jesus annehmen. Aber die Sehnsucht nach Antwort war stärker. Und ich bin dann nach vorne gegangen, das war ein unheimlich weiter Weg. So empfand ich das als 14-Jähriger. Meine Schwester aber kam am gleichen Abend vorne aus dem Chor, waren über 200 Sängerinnen und Sänger, die waren nicht alle gläubig. Und sie kam auch am gleichen Tag und wir beide fanden den Weg zum Glauben an Jesus, ich als 14-jähriger Junge. Und ich habe einen Mann an meiner Seite gehabt, der wurde zu meinem Seelsorger, der hat mich über lange Zeit begleitet und hat mit mir die ersten Schritte des Glaubens immer wieder gewagt. Und er nahm mich mit als 14-Jähriger und sagt, Arno, heute Abend habe ich einen Hauskreis und du wirst erzählen, wie du Jesus kennengelernt hast. Und Arno, ein Gebet kannst du immer sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Überall, wo du beten kannst, bete. Das waren so einige elementare Dinge, die er mir mit auf den Weg gab. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Deshalb, so fand ich den Weg zu Jesus. Das sind jetzt schon 56 Jahre her. Und ich kann dir sagen, er ist treu. Du kannst dich auf ihn verlassen. Und ich stehe hier als einer, der sagt, er ist treu. Ich war oft untreu. Aber er ist treu und du kannst mit ihm gehen und du kannst dich immer wieder neu an ihm orientieren. Nicht nur das, er nimmt dich an die Hand, er wohnt in dir. Und das ist ja das große Geheimnis, über das wir miteinander nachdenken wollen. Und vielleicht wunderst du dich schon über die verschiedensten Figuren, die hier stehen. Ich wollte es eigentlich ein bisschen später einführen, aber ich mache es jetzt schon mal. Matröschkas kennt ihr, nicht wahr? Nicht in den meisten russischen Familien oder deutsch-russischen Familien oder deutschen Familien gibt's Matröschkis. Für mich müsste eigentlich jeder Umsiedler und jeder, der Matröschkis kennt, all seinen Gästen erzählen, die Predigt, die bei Matröschka zu finden ist. Ganz klein. Kleines Püppchen. Gott hat sich ganz klein gemacht. Das vergessen wir oft. Gott wurde Mensch. Er lebte als Zelle in Maria. Ich kann das nicht wissenschaftlich nachvollziehen, wie das passiert ist. Wir haben heute interessante wissenschaftliche Dinge. Wir brauchen zur Zeugung eines Menschen keinen Mann mehr, funktionieren also viele andere Dinge. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Nein. Gott hat sich klein gemacht, kleiner als Matröschka hier. So klein, dass er in Maria lebte. Er wurde Mensch. Er wurde geboren wie du und ich. Er war auf der Flucht. Man wollte ihn töten. Man wollte ihn nicht, schon nach seiner Geburt nicht. Für dich kam er auf diese Welt. Er hat sich klein gemacht, ganz klein. Und er selber hat gesagt in Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aufnehmen, ihn Jesus aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Die andere Matröschka bist du. Oh ja, bist kein Baby, bist größer, erwachsener. Ich weiß, wie das Leben geht. Ich weiß, das ein oder andere zu tun. Aber auch du stehst vor der Frage, für was öffnest du dein Leben und für wen? Und darum ist es wichtig, dass wir unser Leben öffnen. Offene Menschen, auch weltoffene Menschen, gottoffene Menschen machen neue Erfahrungen. Wer immer verschlossen bleibt, wird ein verschlossener Mensch. Gott aber will das Innere deines Lebens füllen. Wenn du dein Leben, dein Herz öffnest, vielleicht ist das noch nicht geschehen, dann ist heute Gottes Stunde für dich. Öffne dein Leben heute Morgen und dann findest du, es ist leer. Und nun sagt Jesus, wie viele ihn aufnehmen in ihr Leben, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Siehst du Jesus? Siehst du die kleine Matröschka? Nein. Aber du hörst, wovon das Herz voll ist, davon geht unser Mund über. Wovon redest du? Von der Politik? Vom Sport? Redest du mal von Jesus? Geht davon dein Mund über? Ich sehe Jesus nicht. Ich weiß nicht, ob Jesus in dir wohnt. Ich sehe ihn nicht. Aber wenn ich mit dir rede, dann wird dein Herz überfließen und du wirst von ihm reden. Denn wovon dein Herz voll ist, davon geht dein Mund über. Du kannst nicht schweigen. Wir können es ja nicht lassen. Wir können die Klappe nicht halten, haben die ersten Apostel gesagt. Wir müssen von ihm reden. Und wenn du von Herzen glaubst, dann bist du gerecht. Wenn du mit dem Munde bekennst, dann wirst du selig und glücklich. Wisst ihr, warum so viele Christen unglücklich sind? Weil sie Jesus nicht bekennen. Es macht unglücklich, wenn wir ewig die Klappe halten. Aber es macht froh, wenn wir anderen bezeugen, was er, Jesus, der auferstandene Herr, uns bedeutet. Christus in euch. Das große Geheimnis. Wohnt er in dir? Matröschka. Aber noch mehr. Jesus ist nicht das kleine Kind in der Krippe geblieben. Weihnachten ist ein Erinnerungsfest, mehr aber nicht. Gott wurde Mensch. Er ist der auferstandene Herr. Er ist Sieger über den Tod. Er ist Sieger über deine Sünde. Er ist aufgefahren gen Himmel, der sitzt zur Rechten Gottes. Er, der auferstandene Herr, der Apostel Paulus sagt, ist jemand in Christus. Dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden durch seine Gnade. Das heißt also, Gott, der heilige Gott, Gott der Vater, sieht dich in Jesus an. Wie oft sind wir entsetzt über uns selbst? Warum habe ich das getan? Warum habe ich das gesagt? Und wir haben Angst vor Gott. Aber wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Ist jemand in Christus, dann ist eine neue Schöpfung. Bist du in Christus und wohnt Christus in dir? Das ist ja das Geheimnis eines Christenlebens. Nicht die hohe Theologie, nicht das viele Wissen, sondern diese tiefe Gewissheit, er wohnt in mir und ich bin in ihm geborgen. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung, dann muss er sich nie mehr fürchten vor einem heiligen Gott. Denn Jesus hat alles für dich getan. Er hat seinen Kopf hingehalten, deine Sünde gesühnt und getragen. Und du bist in ihm. Und wenn der Verkläger kommt, und die Bibel spricht von dem Verkläger der Brüder und Schwestern, dann sagt Jesus für den Arno, der lebt in mir. Und der Vater sieht mich an. Denn ich habe meinen Kopf hingehalten, habe mein Leben gegeben für den Arno und für jeden Menschen. Das ist Matröschka. Und wenn du demnächst einen Gast hast und du hast in deinem Regal Matröschkis, erklär ihnen mal, warum Matröschka dort steht. Welch eine Chance, so einfach. Evangelium ist eine frohe Botschaft, eine einfache Botschaft, sodass sie Kinder verstehen. Gottes gute Nachricht ist nie kompliziert. Schon damals haben die Theologen alles kompliziert gemacht, hat Jesus gesagt. Er sagt, ihr Pharisäer, ihr Schriftgelehrten, ihr hindert durch all euer Tun und Verhalten und kompliziertem Verhalten, hindert ihr die Menschen ins Reich Gottes zu kommen. Das einfache Evangelium, das ein Kind es verstehen kann. Gott ist Mensch geworden, er war Kind. Und wenn wir ihm vertrauen, haben wir ewiges Leben und werden für alle Zeit bei ihm sein. Und so möchte ich uns jetzt einiges sagen zum Thema der Gemeinde. Die Gemeinde, Albtraum oder traumhafte Gemeinschaft? Wenn du an deine Gemeinde denkst, woran denkst du? Wunderschönes Gebäude, ihr habt toll gearbeitet. Ich bin echt begeistert. Als ich hierher kam, habe ich gedacht, wow, das ist wirklich super. Und wie viel Schweiß und Mühe, vielleicht manchmal Tränen, manchmal auch Schimpfworte geflossen sind, ich weiß das nicht. Aber ihr habt einen wunderbaren Rahmen geschaffen, ein herrliches Gemeindezentrum. Das ist einmal Gemeinde. Einen Raum zu haben, wo man sich versammeln kann. Einen Ort zu haben, wo wir miteinander ihn, Jesus, den auferstandenen Herrn, anbeten können. Das ist Gemeinde, einen Raum zu haben. Hier darf ich Mensch sein. Denn Gott ist Mensch geworden. Wir sind Heilige. Wir werden nicht heilig gesprochen, aber wir sind auch keine Scheinheiligen. Wir geben nicht nur den Schein eines Heiligen, wir sind Heilige durch die Gnade Gottes. Das ist etwas Wunderschönes. Gemeinde ist etwas Großartiges, aber manch einer leidet auch an seiner Gemeinde. Dort, wo Menschen sind, da menschelt's. Da verletzt man sich. Da will man Recht behalten, da will man seinen Kopf durchsetzen, da ist man beleidigt, da geht man nicht aufeinander zu, sondern geht auseinander, man grüßt sich nicht mehr, man kennt sich kaum mehr. Solche Situationen gibt es in der Gemeinde. Und interessant, in der Apostelgeschichte kamen sogar die Apostel hart aneinander. Sie haben sich gestritten. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Ältestensitzung, da ging es also auch richtig hart her. Und dann fragt einer der Ältesten, zankt ihr euch jetzt? Und ich sage, wir arbeiten nach Apostelgeschichte 15. Sie kamen hart aneinander, nicht? Aber sie haben sich wieder versöhnt. Und das, glaube ich, ist immer wieder wichtig. Das ist eben auch Gemeinde. Dort, wo Menschen sind, gibt es unterschiedliche Erkenntnisse, Erfahrungen. Und diese Unterschiedlichkeit auch als eine Ergänzung zu sehen, auch das ist wichtig. Gott beruft immer wieder und er begegnet Menschen. Und doch kann Gemeinde auch krank machen. Auch das muss man sehen. Wenn sie einen wahnsinnigen Druck ausübt auf Menschen, in einer Gesetzlichkeit, in einer permanenten Kontrolle, jeder Schritt, den der andere geht, wird kontrolliert von anderen. Das ist sektenhaftes Verhalten. Besteht in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Aber manch einer ist krank geworden in der Gemeinde. Er empfindet einen wahnsinnigen Druck. Und dort, wo wir unter Druck gesetzt werden, da platzt irgendwo etwas auseinander. Manchmal erleben Menschen in der Gemeinde auch tiefe Verletzungen und tiefe Wunden. Eigentlich ist das der Ort, wo Menschen wieder als Versöhnte miteinander umgehen. Das Kennzeichen nicht nur der Ehepaare, sondern der Gemeinde ist das. Seht, wie haben sie einander so lieb. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und die Liebe reicht die Hand der Versöhnung und die Liebe hilft, aufeinander zuzugehen. Die Liebe Gottes, die wir selber erlebt haben, will durch uns fließen zu anderen Menschen. Seht, welch eine Liebe hat euch der Vater erzeigt, dass ihr Kinder Gottes heißen sollt und es auch seid. Die Liebe ist es, was uns verbindet. Gottes Liebe und ich will dich lieben. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist ein Gebot. Das gilt für die Ehepaare, das gilt für die Jugend, das gilt für die Männer und für die Frauen. Liebe ist kein Gefühl, sondern Liebe ist zuerst ein Gebot. Ich will dich lieben. Ich will dich lieben, Jesus. Ich will dich lieben, mein Vater. Ich will dich lieben, meine Frau. Ich will dich lieben, mein Mann. Ich will dich lieben, mein Kind. Ich will dich lieben, mein Vater, meine Mutter. Ich treffe eine Entscheidung, eine Willensentscheidung zur Liebe. Liebe ist ein Gebot. Und aus der Erfüllung dieses Gebotes wächst Gefühl, nicht umgekehrt. Und darum ist es wichtig, wenn wir an Gemeinde denken, ein Ort der Liebe, es ist ein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Daran soll jedermann erkennen, in der ganzen Stadt, in der ganzen Umgebung, dass ihr mir nachfolgt, wo ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Kennzeichen der Gemeinde. Liebe, wenn du an deine Gemeinde denkst, ist das das Zeichen, das Kennzeichen? Seht, wir haben sie einander so lieb. Oder es ist ein Ort, wo Zank und Streit ist oder wo alles unter den Teppich gekehrt wird, ist hier gefährlich. Es gibt nachher Stolperdinge. Wenn alles unter diesen Teppich gekehrt wird, dann wächst der Teppich und man fällt ganz schnell auf die Nase. Sondern miteinander den Weg gehen. Kannst du sagen, ich liebe meine Gemeinde, weil ich hier Jesus gefunden habe. Ist jemand hier in dieser Gemeinde zum Glauben gekommen? Heb mal die Hände. Wer ist hier zum Glauben gekommen? Halleluja, herrlich. Super, finde ich ganz großartig. Wer ist hier getauft worden in der Gemeinde? Wow, toll. Feiert ihr ein Tauferinnerungsfest? Nee. Die Katholiken haben einen Namenstag. Wir feiern Geburtstag, haben wir eben. Aber Tauftag? Warum eigentlich nicht? Was geschah an deiner Taufe? Du wurdest begraben. Lass dich begraben. Taucht sowieso nicht. Mit Christus begraben in der Taufe, aber wurdest nicht im Grab gelassen. Weil Jesus auferstanden, bist du auch aus dem Grab auferstanden. Ein großartiges. Und ich freue mich, denkst du so an deine Gemeinde und sagst, hier wurde ich getauft. Hier bin ich Glied dieser Gemeinde geworden. Hier bin ich angenommen worden. Hier wurde ich verstanden und hier werde ich verstanden. Das ist für mich Gemeinde. Etwas Wunderbares. Hier darf ich zu Hause sein. Im größten und schönsten Gebäude der Welt. Tatsächlich. Hast du mal drüber nachgedacht? Heute an diesem Tag treffen sich 100 Millionen, wenn nicht noch mehr, weltweit, um Jesus anzubeten. Wir sind nicht allein. Oh nein, wir sind mit vielen, vielen Millionen Brüdern und Schwestern weltweit verbunden. Wir haben eben für die Verfolgten gebetet, toll. Aber vergiss das andere auch nicht. Du bist verbunden mit den Christen, die an Jesus glauben. Die mögen eine andere Benennung haben, die gibt es sowieso nicht im Himmel. Es gibt so einen Witz über die Baptisten, kennt ihr den? Kommt ein Baptist zum anderen mit dem anderen in den Himmel und fängt an zu reden und sagt der eine, pscht, pscht, ganz leise. Die Baptisten meinen, sie seien alleine hier. Im Himmel gibt es keine Baptisten, gibt keine Mennoniten, nein. Es gibt nur Jüngerinnen und Jünger Jesu, es gibt nur Kinder im Himmel, wusstest du das? Nur wenn du Kind Gottes bist und Gott hält es mit den Kindern, er hat Kinder lieb und im Himmel werden nur Kinder sein, Kinder Gottes. Wie viele ihn aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das ist etwas Wunderschönes und darum im Himmel wird es keine Denomination mehr geben. Es gibt dann auch keinen religiösen Streit mehr, ob die Rocklänge stimmt, ob die Haarlänge stimmt und all der ganze fromme Zirkus, der manchmal gemacht wird, nicht? Im Himmel gibt's das nicht mehr, denn wir werden ihn sehen, wie er ist und staunen und sagen, boah, Herr, du bist großartig. Ob unsere Worte ausreichen, weiß ich nicht. Aber im größten und schönsten Gebäude Anbetung zu feiern, ihn zu feiern, Jesus, den auferstandenen Herrn, das ist etwas Großartiges. Und der Apostel Paulus schreibt im 1. Korinther Kapitel 3, habt ihr vergessen, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und wer diesen Tempel angreift, der kriegt es mit Gott zu tun. Das sollte man immer wieder sehen. Wir sind der Tempel Gottes. Ich werde manchmal gefragt, wenn ich so unterwegs bin, Jesus, Sie haben ihn doch noch nie gesehen. Doch, ich sage, ich sehe Jesus jeden Tag immer wieder. Nee, wo? Ich sage, kommen Sie mit in die Gemeinde. Ich sage, da ist sein wunderbarer Leib. Ich habe seinen Kopf nicht gesehen, aber seinen Körper habe ich gesehen, immer wieder. Jesus, vielleicht wirst du gefragt, und hast du schon mal Jesus gesehen? Ja, seinen Körper sehe ich immer wieder, besonders am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Denn wir sind sein Leib, wir sind der Tempel Gottes. Gott wohnt nicht in irgendwelchen Tempeln. Und die Menschen haben ja immer wieder großartige Tempel gebaut, weil sie Gott oder die Götter gnädig stimmen wollten. Und manche frommen Gemeinden haben super Gebäude hergestellt und glänzen mit dem Gebäude, außen hui und innen pfui. Das ist leider auch oft so. Wir haben viele, viele großartige Kirchen, die sind leer. Warum? Was ist da passiert, wenn Christus nicht im Tempel wohnt? Habt ihr vergessen, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Dass Gott in eurer Mitte ist? Wisst ihr, was mich immer wieder wundert? In vielen Gemeinden beten wir den Herrn Jesus herbei. Herr, komm jetzt in unsere Mitte. Ich sage, sag mal, hast du mich nie begriffen? Immer wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also hör auf so zu beten, Herr, komm jetzt in unsere Mitte. Es sei denn, dass du ihn rausgeschickt hast. Gab ja auch so eine Gemeinde, nicht wahr, in der Offenbarung. Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Da hatte die Gemeinde Jesus vor die Tür gesetzt. Und er klopfte an und sagt, wenn jemand die Türe öffnet, dann komme ich zu ihm ein. Gemeinde, ein Bau Gottes, ein herrlicher Tempel. Und du gehörst dazu, oder? Geht's dir so wie jenem Bruder? Er war ein Ältester der Gemeinde. Man hat ihn zurückgesetzt. Er war sauer auf die Gemeinde. So kann das ja manchmal gehen. Und er schimpfte, er kam nicht mehr, es war vorbei. Und immer wieder, wenn dann jemand ihn besucht und sagte, komm doch endlich wieder, komm den Weg der Versöhnung. Nein, ich will nicht, machte alles dicht. Dann hat er einen Traum. Und im Traum kommt ein Engel, nimmt ihn an die Hand und führt ihn in einen wunderbaren Tempel. Herrliches Gebäude, Gold und Silber, kunstvoll, alles ganz großartig. Und dieser Mann ist begeistert und sagt, oh, ist das schön hier, wunderschön. Und sie kommen in den großen Gottesdienstraum, wunderschöner Raum, und auf einmal sieht er dort eine große Lücke, da fehlt ein Stein. Und dann sagte er, das passt, das ist überhaupt nicht richtig. Was ist los? Da fehlt ein Stein. Und der Engel schaut ihn nur an und er sagt, hast du vergessen, dass du ein Stein bist im lebendigen Tempel Gottes? Und dann wacht der Mann schweißgebadet auf. Er hatte die Botschaft verstanden. Die Gemeinde Jesu ist der Tempel Gottes. Du bist einer dieser lebendigen Steine im Hause des Herrn. Wenn du dich weigerst, getragen zu werden und mitzutragen, kann eine Lücke entstehen. Und irgendwo ist die Ästhetik nicht mehr da, irgendwo fehlt die Harmonie. Dieser Mann wurde wach, Gott hat ihm diesen Traum geschenkt. Und er hat auf einmal gemerkt, ich gehöre dort hinein. Ich will diese Lücke wieder schließen. Ich will mit meinem Herzen wieder da sein. Tempel Gottes ist die Gemeinde. Gott will sich an uns mächtig erweisen. Die Gemeinde Jesu weltweit ist ja schon etwas Großartiges. Ich bin in vielen Kirchen gewesen, große Gemeinden, 1200 Leute am Sonntagmorgen, sind 1800 Leute im Gottesdienst, große Veranstaltungen, 5000 Menschen, herrlich. Aber auch 20 oder 30 Menschen oder im Gefängnis habe ich gesessen, nicht weil ich im Knastbruder war, sondern weil ich bei den Knastbrüdern war. Meine erste Predigt im Gefängnis habe ich gehalten als 19-Jähriger. Hinter mir gingen 20 Tore zu und dann saßen die Männer da. Es waren nur 8. Und ich als 19-jähriger Junge, fast Schiss in der Hose vor lauter Angst, komme ich aus diesem Knast wieder raus. Und ich sollte einen richtigen Gottesdienst halten. Und dann habe ich gesagt, ach ihr Männer, ich erzähle euch, wie ich Jesus kennengelernt habe. Und das Schönste ist, Jesus zu kennen. Und dann sagten die Gefangenen, die waren eben im Alter Ende 20 bis Anfang 60. Es waren evangelische, sogenannte Christen. Und dann sagten sie am Ende, du hast uns zwar keine Predigt gehalten, aber du hast uns Jesus vor die Augen gemalt. Egal wo, im Volk Gottes zu sein, den Tempel Gottes zu entdecken, an den ganz verschiedenen Orten, wie Gott seine Gemeinde baut und du darfst dazugehören. Und du weißt, wie man dazukommt, in die Gemeinde kommt. Gott will, dass wir einander tragen in der Gemeinde und füreinander da sind. Wen trägst du? Manche Menschen sind ja beinahe unerträglich, nicht wahr? Wie lange muss ich den noch ertragen? Oh, kommt der Typ schon wieder, der nervt. Oh, es gibt solche Brüder und Schwestern, die können auf den Senkel gehen, nicht wahr? So richtig. Kennt ihr solche Leute, die den Bauchladen des Jammerns vor sich haben? Ich fragte eines Tages eine Schwester, die sehr gerne bei uns in der Gemeinde jammerte. Ich sage, und wenn du nicht mehr zum Jammern hättest? Oh, sagt sie, wird mich ja keiner mehr bedauern. Schlimm, nicht? Geht das bei euch auch so? Ich glaube, solche Leute gibt es bei euch nicht, die gerne jammern, sondern ihr seid Menschen, die loben und preisen und freut euch am Herrn und denkt also herrlich, mitarbeiten zu dürfen in diesem wunderbaren Tempel, das ist etwas Wunderschönes. Du und ich, wir haben Anteil an diesem wunderbaren Tempel. Du bist ein lebendiger Baustein in der Gemeinde Jesu und du trägst das Bild auch der Liebe und trägst es weiter. Was aber geschah damals in der ersten Gemeinde, und von ihr wollen wir noch ein bisschen lernen, wie wir als Gemeinde leben können. Und von der ersten Gemeinde wollen wir ein bisschen uns abschauen, denn das tut ja immer wieder gut, das Modell zu sehen. Ich wundere mich immer wieder, zum Beispiel das Vaterunser ist ein wunderbares Modell des Betens. Ich bete es gerne, ja, aber das ist mir eigentlich zu wenig. Aber trotzdem, dass da unheimlich viel drin ist. Aber Modelle anzuschauen, zu sagen, so könnte man es machen, so könnten wir es übertragen. Lass uns einmal hineinschauen in die Apostelgeschichte, ein tolles Kapitel. Ich liebe die Apostelgeschichte, denn wisst ihr, wer mal die Apostelgeschichte zum Thema Taufe liest, wird vieles entdecken. Und die Apostel haben immer davon gesprochen, wenn es darum ging, um den Auferstandenen. Sie sind nicht beim Gekreuzigten stehen geblieben. Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt in mir. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 2 von Vers 29. Liebe Brüder, lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Unsere Vorfahre David ist gestorben und er wurde begraben. Sein Grab kann man heute noch sehen. Gott hatte David aber zugesagt, einer seiner Nachkommen werde als König regieren. Weil David ein Prophet war, hat er die Auferstehung des Christus vorausgesehen. Von ihm sagte er, er wird nicht bei den Toten bleiben und sein Leib wird nicht verwesen. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, was in Erfüllung gegangen ist. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren, denn er sagt, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe, bis du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Ganz Israel soll wissen, Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Es ging ihnen durchs Herz. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, eure Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese gottlose Generation hereinbrechen wird. Und das geschah ja dann im Jahre 70 nach Christus. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Wow, toll. Aber was damals geschah, geschieht heute mehrfach. Damals wurden an einem Tag 3000 Menschen getauft. Heute werden garantiert 5.000 bis 10.000, wenn nicht noch mehr Menschen getauft. Heute, an diesem Tag, weltweit. Das sollten wir niemals vergessen. Das, was damals begann, setzt sich in einer ganz gewaltigen Weise fort, weltweit. Und wir dürfen uns nur freuen über das, was da geschieht. Was tat Petrus am Pfingsten? Und wir feiern nächstes Wochenende Pfingsten. Ich will einmal etwas einfach nur vorausnehmen. Schauen wir auf diese erste Gemeinde. Das Erste, was Petrus sagte, als die Menschen fragten, was sollen wir denn jetzt tun? Wir sind schuldig am Tod Jesu. Dann sagte Petrus, tut Buße, kehrt um, denkt um. Buße heißt Umkehr. Ich will umdenken, ich habe falsch gedacht. Ich habe gedacht, ich kann mein Leben alleine meistern. Ich kann Gott gnädig stimmen mit meinen guten Werken. Kehrt um davon. Jesus starb am Kreuz für eure Sünde. Umzukehren, das ist der allererste Ruf. Und es ist schon erstaunlich, wenn Menschen entdecken, ich bin falsch. Ich denke an jene Lehrerin, sie war 75 Jahre alt, hatte eine lange, lange Zeit, Dienstzeit hinter sich, hatte 4 Männer hinter sich, 3 zerbrochene Ehen, mit vielen anderen Männern Beziehungen gehabt, vieles anderes in ihrem Leben kaputt gegangen, hat im Buddhismus Antworten gesucht. Und dann in einem Gottesdienst kommt sie nach vorne und sie sagt, ich kann nicht mehr. Ich will umkehren. Ich bin falsche Wege gegangen. Und dann knieten wir nieder. Sie bat Jesus um Vergebung. Sie wurde heil durch die Gnade Gottes. Petrus rief auf zur Umkehr. Und ich habe es immer wieder erleben dürfen und erlebe es bis heute immer wieder, wie Menschen umkehren von ihrem falschen Weg, wie sie Vergebung ihrer Sünde erleben, wie sie heil werden. Und das ist das Großartige. Ich weiß nicht, ob du solch eine Sehnsucht hast, einem anderen Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen, mit ihm den Weg der Umkehr zu gehen. Ich komme mit dir nach vorn. Ich erlebe das oft bei größeren Veranstaltungen oder bei Evangelisationen, bei Themenwochen, nicht wo dann der Nachbar mitkommt und sagt, ich gehe mit dir nach vorne. Buße ist das Allererste. Dort, wo eine Gemeinde den Mut hat, umzudenken. Und es ist ganz wichtig, immer wieder neu zu hinterfragen, warum tun wir, was wir tun? Welchem Herrn dienen wir? Dem Herrn Gemeinde, dem Herrn Vorstand, dem Herrn Ehre, dem Herrn Macht oder dem Herrn Jesus Christus? Umkehr ist der allererste Schritt. Die erste Predigt, die Jesus hielt, war eine Bußpredigt, war eine Umkehrpredigt. Leute, kehrt um, denkt um, es gibt einen neuen Weg. Und Petrus rief auf in der Umkehrpredigt zur Taufe. Allermeisten von euch, vielleicht alle sind getauft, ich weiß das nicht. Ich taufe sehr gerne, ich bin Baptistenpastor. Täufer. Ich habe hunderte von Menschen taufen dürfen. Draußen, in Seen, sogar in der Badewanne, weil keine andere Möglichkeit da war, meistenteils im Taufbecken. Es ist herrlich zu erleben, Menschen in den Tod zu stürzen. Nicht wie die Salafisten oder andere extreme Leute, die andere in den Tod reißen. Ich reiße sie auch gerne in den Tod mit Jesus. Lass dich begraben. Ist sowieso nichts Gutes an dir. Wer bin ich denn mit so viel Schuld und Sünde in meinem Leben? Untertauchen. Lasst euch taufen, schreibt Petrus sehr klar. Und wenn du mit der Tauffrage dich schon lange beschäftigst, aber noch keine Antwort gefunden hast, bitte ich dich, ab heute die Apostelgeschichte zu lesen. Bis zum Ende und überall unterstreichen, wo Taufe steht. Und ich bin der Überzeugung, dass der Heilige Geist an dein Herz berühren wird. Petrus rief auf, tut Buße, kehrt um, denkt um und lasst euch taufen als ein bewusstes Zeichen eurer Umkehr. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Ich identifiziere mich und mache mich eins mit seinem Sterben in der Taufe. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt und darum werde ich aus dem Wasser gehoben. Das ist Taufe, die Identifikation mit dem Leiden und Sterben und Auferstehen Jesu. Darum ist Taufe sehr, sehr wichtig. In vielen Ländern der Welt wird nicht gefragt, ob du glaubst, sondern ob du getauft bist. Denn Taufe heißt, sich eins machen mit dem Leiden und Sterben und Auferstehen Jesu. Jesus wurde verherrlicht durch Petrus, indem Petrus aufrief, ihr habt Jesus ans Kreuz gebracht. Eure Schuld hat ihn ans Kreuz gebracht, aber ihr dürft umkehren. Und als Zeichen eurer Umkehr lasst euch taufen. Das ist das Erste. Ich weiß nicht, wann die letzte Taufpredigt hier war. 2-3 Mal im Jahr sollte man immer über Taufe predigen. Das ist ganz wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn heute sich Leute melden würden zur Taufe. Du erwartest sicherlich Leute, die kommen und sagen, okay, ich bin dabei bei der nächsten Taufe. Zögere nicht. Interessant war, wir haben ja manchmal interessante Vorstellungen dann bei Taufe. Ich kann mich erinnern, in meiner ersten Gemeinde sagten mir die Leiter, oh, der muss sich erst bewähren. Da müssen wir erst mal gucken, ob das alles echt ist. Och, ich sag, Brüder, dann ist das also so, da kommt ein Baby auf die Welt und dann legen wir es einfach dahin und sagen, so ein halbes Jahr lang muss ich das Baby bewähren, ob es wirklich lebt. Wir kümmern uns aber nicht drum. Das ist doch irgendwo komisch. Aber manchmal machen wir es so. Als ein Saulus, einer der großen Sünder, wie er sich selber nennt, von Jesus her verändert wird und Jesus begegnet. 3 Tage später lässt er sich taufen. Schon verrückt, wenn ich mir das überlege, nicht? Er bekehrt sich, findet Frieden und er lässt sich taufen. Und er wird gefragt, du, warum zögerst du? Lass dich taufen. Und ich möchte dich fragen, der du an Jesus gläubig geworden bist, noch nicht getauft bist, warum zögerst du? Mach's endlich fest, mach endlich Nägel mit Köpfen. Das gehört dazu in unserem Leben zu sagen, ich schwätze nicht nur, sondern ich mach's fest. Das nächste war, was wir von der Urgemeinde ein wenig lernen können, die Lehre der Apostel. Was hast du gelernt in letzter Zeit aus dem Wort Gottes? Jünger heißt ja Schüler. Das heißt also, Christen lernen immer. Ihr Älteren, es ist ganz wichtig, auch im Alter noch zu lernen. Die Synapsen wollen Futter haben. Das Gehirn braucht Futter, auch neues Futter, neues zu denken. Das tut gut. Jeder Mensch braucht es. Aber die Lehre ist ganz wichtig. Das heißt also, Jesus sagt einmal den Leuten, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Alle Irrtümer kommen von Unwissenheit. Und wie viel Unwissenheit wurde ausgenutzt von Sekten, von extremen Gruppierungen und so weiter. Darum ist es wichtig, Gottes Wort kennenzulernen, sogar auswendig zu lernen. Lehre muss aber umgesetzt werden, sonst bleibt sie nur im Kopf. Und die Dinge, die wir tun, die behalten wir. Das, was wir nur wissen, vergessen wir. Und darum möchte ich dir Mut machen. Ein weiteres wunderbares Zeichen in der Urgemeinde war die Gemeinschaft. Sie lebten in der Gemeinschaft miteinander. Also, sie waren Menschen, die entdeckten auf einmal, Umkehr ist ganz notwendig. Sie waren in der Lehre der Apostel. Sie lebten verbindlich in der Gemeinschaft. Ihr habt das schon erfahren. Ich habe es gestern auch den Männern gesagt. Ich sage, toll, was ihr hier geschafft habt. Gemeinschaft entsteht immer dort, wo man gemeinsam schafft. Es gibt ja so dieses schöne deutsche Wort. Wie heißt das? Lass mir arbeiten oder lass mich arbeiten? Lass andere arbeiten. So gibt es manchmal auch die Idee im Rahmen der Gemeinde, bei euch nicht. Ihr seid wirklich fleißige Leute. Ich habe immer wieder gestaunt, Tische waren schnell weggeräumt, alle. Das ging sehr gut. Macht weiter so, kann ich nur sagen. Gemeinschaft ist etwas Wunderschönes. Nehmt euch öfter in den Arm. Sagt dem anderen, es ist so schön, dass du hier bist. Ich freue mich über dich. Gemeinschaftsfördernde Dinge, beim Essen zum Beispiel, das ist etwas Großartiges. Und damals die Urgemeinde aß auch zusammen. Die, die am meisten meckern, zerstören die Gemeinschaft. Die nichts machen, meckern am meisten. Das ist interessant, überall so. Nicht? Und, aber der mitarbeitet, hat gar keine Zeit zum Meckern. Das ist auch das andere. Also wenn du nicht mehr meckern willst, dann fang an zu arbeiten. Dann hört die ganze Meckeritis auf einmal auf. Auf einmal wirst du zufriedener und du merkst deine eigenen Grenzen. Gemeinschaft ist etwas sehr Schönes. Und fördert sie. Und noch mehr dürfen wir lernen von der Urgemeinde Gebet. Sie blieben beständig im Gebet. Ich habe mich ebenso gefreut, wie für die Welt, für die Verfolgten gebetet wurde. Wunderbar. Beten ist etwas Wunderschönes. Ich habe dir etwas mitgebracht, um damit auch das Beten einmal deutlich zu machen. Es ist gefährlich, mich einzuladen. Ich werde nicht in die Versammlung schießen. Ich werde auch nicht weit schießen. Aber bei den Indianern habe ich das gelernt, soweit, wie wichtig es ist, ein Pfeil und Bogen zu haben. Nicht? Sie schießen damit wild von den Bäumen runter, Affen und vieles andere. Und da habe ich etwas gelernt und gesehen. Und das will ich dir gleich deutlich machen. Schau, wenn ich jetzt nur so 5 bis 7 Zentimeter den Bogen zurückspanne, was passiert? Der Pfeil fliegt bis an die Wand. Würde ich ihn richtig ziehen, 15, 20 Zentimeter, was passiert? Es gibt eine unheimliche Energie und Kraft. Nicht das 10-fache, sondern das 100-fache. Nicht, wenn ich so 15 Zentimeter zurückziehe und ich lasse den Pfeil los, dann fliegt er etwa 1,50 Meter. Nein, der fliegt bis zu 15 Meter weit. Das heißt, diese Spannung im Gebet, dieses sich zurücknehmen im Gebet. Jesus war vor Tagesanbruch mit seinem Vater im Gespräch. Ich möchte dich einladen, die Gemeinschaft mit Gott, deinem Vater, zu suchen. Die 10, 15 Minuten am Morgen oder im Lauf des Tages. Die Tage sagte ich Ampelgebet oder andere Möglichkeiten. Sich zurückzuziehen ist eine Kraftquelle, um den Pfeil des Tages abzuschießen. Und so manch einer, auch in der Industrie, in der Wirtschaft, im Berufsleben, sehnt sich danach. Ich begegnete eines Tages einer Mutter, die 6 Kinder hatte, alles Kleinkinder. Und ich fragte sie, wie kommst du zurecht? Ach, sagt sie soweit, die Kinder sind ja inzwischen schon, die Älteste war 9, 7 und so ging das also runter. Und dann sagt sie, mittags, 1,5 Stunden, ich habe gekocht. Die Kinder sind verantwortlich, die Küche aufzuräumen. Ich lege mich 1,5 Stunden hin. Ich schlafe 1/2 Stunde, ich bete 1/2 Stunde, ich lese 1/2 Stunde Gottes Wort und dann komme ich topfit wieder zurück. Das kann nicht jeder. Manch einer sagt, aber ich habe noch die Wäsche zu waschen, ich muss noch aufhören, ich muss die Windeln und 1000 Dinge und du kommst nicht zur Ruhe. Aber diese Augenblicke des Zurückgezogenseins, eine betende Gemeinde erlebt sehr, sehr viele wunderbare Dinge. Bete dir konkret für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir beten in Gießen in unserer Gemeinde immer wieder für Menschen, für einen Freund. 1 Minute Gebet in jedem Gottesdienst für einen Menschen, der Jesus noch nicht kennt. Du betest für deine Nachbarn, deinen Schulkameraden, deinen Verwandten, vielleicht sogar deinen Ehepartner oder dein Kind. 1 Minute für einen Menschen, der Jesus nicht kennt. Sie blieben verbindlich im Gebet. Eine betende Gemeinde ist eine Gemeinde, die große Dinge erlebt. Und sie haben sogar den Petrus rausgehauen, nicht wahr? Kennst die Geschichte? Gefesselt an den Soldaten und sie beteten und glaubten nicht. Und dann steht der Petrus vor der Tür und nee, das kann er nicht sein. So geht uns das doch auch. Wir beten und glauben nicht, dass Gott antwortet. Und dann staunen wir und sagen, Herr, verstehen kann ich dich nicht, aber ich staune. Was hat die Urgemeinde noch gemacht? Wir wollen ja von ihr lernen. Sie hatte Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gott ist ein ganzes Stück die Erkenntnis, Gott ist heilig und ich bin es eigentlich nicht wert und auch nicht würdig. Aber ich will Ehrfurcht vor Gott haben. Was ich sonderbar finde, wenn ich Ehrfurcht vor einem Menschen habe, dann stecke ich nicht die Hände in die Hosentasche oder Popel in der Nase oder mache irgendwelche anderen Dinge, sondern die Ehrfurcht zeigt sich also auch in meiner äußeren Haltung. Und ich denke, auch das ist etwas Wichtiges, zu sagen, Herr, ich habe Ehrfurcht vor dir. Dich will ich anbeten, dich will ich preisen. Und hier eben zu entdecken, die Ehrfurcht vor Gott war in der Gemeinde zu Hause. Gott ist heilig Aber dieser Gott ist mein Vater. Ich darf Abba, lieber Vater, sagen. Lieber Papa, du bist mein Vater im Himmel. Danke. Keine Angst vor Gott, aber Ehrfurcht, ihn zu ehren. Jesus ist Herr, ist das Entscheidende. Noch etwas, was wir von der Urgemeinde lernen dürfen, Zeichen und Wunder. Und so betete die Gemeinde, Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen. Und die Wiedergeburt ist das größte Wunder. Alle anderen Wunder, auch Heilungswunder, sind ja nur Teilwunder oder Teilheilung. Kennt ihr sowas? In meiner ersten Gemeinde habe ich Folgendes erlebt. Gemeinde kann einem wahnsinnig auf den Magen fallen. Ich weiß nicht, ihr Ältesten, euch geht das nicht so. Aber ich habe Magengeschwüre gehabt nach einem guten halben Jahr. Muss dir mal vorstellen. Bin zum Arzt gegangen und die Ärztin sagte, Herr Kawohl, das geht so nicht mehr. Sie müssen eines lernen. Nicht alle schlucken, sondern spucken. Ja, ich sage, soll ich jetzt meine Gemeindeglieder anspucken? Nein, sagt sie. So auch nicht. Aber nicht alles runterschlucken. Das setze ich hier fest. Reden Sie drüber. So, ich brauchte eine lange Zeit, aber Magengeschwüre waren da. Übernächsten Tag sollte ich eine Magenspiegelung bekommen. Dann habe ich die Ältesten gebeten. Ich sage, Brüder, kommt, in Jakobus 5 steht, ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie kommen und über ihn beten und ihn mit Öl salben und bekennt einander eure Sünden, damit ihr gesund werdet. Ich sage, Brüder, kommt und betet mit mir. Die legen mir die Hände auf. Nächsten Morgen gehe ich zur Magenspiegelung und der Arzt sagt anschließend, sagen Sie mal, warum sind Sie überhaupt hier? Da ist nichts. Ja, ich sage, Jesus hat gesund gemacht. Ich habe danach noch insgesamt 12 Mal im Krankenhaus gelegen in meinem Leben. Und manchmal, so wie der Apostel Paulus, kam ins Gefängnis und ich kam ins Krankenhaus. Ich habe an vielen Orten im Krankenhaus anderen Menschen den Weg zu Jesus zeigen dürfen. Herr, du schickst mich ins Krankenhaus mit vielen Schmerzen. Was hast du vor mit mir? Gibt es einen Menschen, für den ich ein Segen sein darf? Aber ich selber hatte auch viel Schiss und viel Angst. Ich wurde mal operiert an der Schilddrüse, hatte Angst. Und ich lag dann so auf dem Bett, so weit wurde ins OP geschoben. Ich fing so an zu fliegen. Und dann sagt die Krankenschwester, Pastor Kawohl, Sie sind doch Pfarrer. Sie müssen doch nicht zittern. Doch, ich sage, ich habe Angst. Ach, sagt sie, dann bete ich jetzt für Sie. Und auf dem Weg, sie nahm meine Hand, schob das Bett weiter. Herr Jesus, hilf du dem Arno Kawohl, dass er hier zur Ruhe kommt. Wie gut tut das, wenn man gläubige Krankenschwestern hat, die auch einem ängstlichen Pastor im Gebet begleiten. Wie wichtig ist das? Zu wissen, alle Heilungen, ihr Lieben, sind nur Teilheilungen. Ich habe Menschen erlebt, ich denke an jenen Mann, der hatte Krebs im Gesicht. Er sah schrecklich aus, wie Dracula. Kein Auge, keine Nase mehr. Es war alles zugewachsen. Das heißt also, man hatte ihm Brustfell, behaartes Brustfell ins Gesicht verpflanzt. Aber der Arzt sagte mir, rief mich an und sagte, Pastor Kawohl, gehen Sie zu diesem Mann, der hat keine 24 Stunden mehr zu leben. Ich bin hin, habe mit ihm über Tod und Ewigkeit gesprochen. Dann sagte er, ach, ich freue mich auf den Himmel, aber ich würde noch gerne hier bleiben. Du kannst mir doch mal die Hände auflegen, für mich beten, ob Jesus mich nicht heilt. Boah, habe ich gedacht. Ich sage, Herr Jesus, das ist der Wunsch von diesem Mann und ich hatte gar keine Zeit, die Ältesten zu rufen, habe ihm die Hände aufgelegt und sage, Herr, du hast alle Macht, du kannst ihn heilen und ihn auch gesund erhalten. Okay, Gott tat das. Er wurde nicht nochmal operiert, er kam in die Gemeinde, hatte so das Gesicht ziemlich zu, weil die Kinder wegliefen vor lauter Schreck. Nicht, aber er war gesund geworden, das heißt, der Krebs kam komplett zum Stillstand. Aber 3 Jahre später stirbt dieser Mann am Schlaganfall. Das heißt, unsere Heilungen, von denen wir manchmal so fantastisch ausgehen und sagen, Herr, Zeichen und Wunder wollen wir haben, sind nichts anderes als eine Manifestation der Macht Gottes. Es geht aber nicht darum, dass wir sagen, alle Menschen werden von Krankheit geheilt. Das wäre völlig falsch. Im Teich von Bethesda ist nur einer gesund geworden, die anderen blieben alle krank. Jesus hat nicht alle geheilt. Und der Apostel Paulus hat 3-mal zum Herrn gefleht, Herr, nimm mir den Pfahl aus dem Fleisch. Und was sagt der Herr? Mache ich nicht. Ich habe was Besseres für dich. Gnade. Meine Gnade reicht. Und wenn du schwach bist, Apostel Paulus, dann bist du stark, dann brauchst du mich. Ich habe das so oft in meinem Leben praktizieren müssen. Ich bin durch viel Leid und viel Krankheit gegangen, habe oft zum Herrn gerufen und er hat viele Krankheiten nicht weggenommen. Dann zu erleben, Gott ist in der Schwachheit da. Zeichen und Wunder gehören zum Reich Gottes, ja. aber sie sind immer nur Manifestationen der Macht Jesu. Und wer ständig darauf aus ist, immer die Macht Jesu zu demonstrieren aufgrund von Zeichen und Wundern. Ich bin in Gemeinden gewesen, wo ich umfallen sollte, ich bin nicht umgefallen und vieles andere. Es gibt frommen Zirkus auf dieser Welt, Machtausübung und ein Nachhelfen. Ich war in einer Versammlung, da hieß es auf einmal, jetzt kommt der Heilige Geist. Und dann wurden die großen Gebläse in der Halle angemacht. So werden Menschen betrogen. Und deshalb sollten wir auf der Hut sein. Es gibt Menschen, die also wundersüchtig sind und wollen andere verführen. Und Jesus sagt, in der letzten Zeit werden viele falsche Propheten kommen. Vorsicht. Aber das Nächste, noch ein bisschen von der Gemeinde zu lernen. Die Gemeinde war wie eine große Familie. Brüder und Schwestern, untereinander habe ich gar nichts dagegen, wenn ihr sagt Brüder und Schwestern. Eines Tages erlebte ich aber Folgendes in meiner Gemeinde in Gießen, kommt ein Arzt zu mir und sagt, Pastor Kavel, ich bin das allererste Mal seit Jahrzehnten in einer Kirche gewesen. Ich wurde hier eingeladen, es war schön, ein sehr interessanter Gottesdienst, interessante Predigt, alles war gut. Aber eins glaube ich nicht. Ich sage, was? Dass sie alle miteinander verwandt sind. Ich sage, wie bitte? Sie sprechen immer von Brüder und Schwestern. Ja, ich sage, wir haben einen Vater im Himmel und wir sind blutsverwandt durch das Blut Jesu. Das muss ich ihm aber erst einmal verklickern. Er sagt, das habe ich überhaupt nicht begriffen. Und seitdem habe ich gesagt, in der Öffentlichkeit bitte nie mehr Brüder und Schwestern sagen. Im Gespräch miteinander ja. Denn der Fremde wird sagen, wie ist das alles Inzucht hier? Sind die alle so miteinander verwandt? Das kann doch nicht sein. Wir sind eine große Familie Gottes und das ist ja das Schöne. Ob nun in Südamerika, in Afrika, in Asien, überall findest du Brüder und Schwestern, die Jesus lieb haben, die Gott zu ihrem Vater haben und ihn kennen. Und sie waren täglich beieinander im Tempel, war das Nächste. Das heißt, sie lebten immer wieder in der Verbindlichkeit und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht meinen, jeden Tag hat Gemeinde offene Türen für alle Menschen und alle müssen jeden Tag da sein. Damals in der Urgemeinde traf man sich hin und her im Tempel. Aber ich glaube, andere haben gearbeitet und die anderen, die Zeit hatten, kamen doch zusammen. Mahlfeier hin und her in den Häusern. Ich weiß nicht, wie eure Abendmahlsfeiern sind. Freut euch drauf? Ein Stückchen Wein und ein Stückchen Traubensaft, wie auch immer. Ich habe überall Traubensaft eingeführt, weil wir viele alkoholkranke Menschen in der Gesellschaft haben. Ist das so dröch, aber immer dasselbe? Ich habe versucht, manche Formen der Abendmahlsfeiern. Einmal haben wir in den verschiedensten Hauskreisen Abendmahlsfeiern gehalten und gestaltet. Eine wunderbare Sache, wenn der Hausvater dann so etwa 12, 15 Leute um sich hat. Wir haben so an Tischen gesessen, oftmals in der Gemeinde, und haben Abendmahl gefeiert, auch jeweils mit einem Hausvater, 6, 8 oder 10 Menschen, die an einem Tisch saßen. Wir haben miteinander gespeist und anschließend dann Mahlfeier gehalten oder aber einen großen Tisch mitten in die Gemeinde gestellt und die Menschen konnten nach vorne kommen, am besten immer paarweise, und haben sich selber Brot und Wein oder ja vergorenen oder unvergorenen Wein genommen. Viele Formen des Abendmahls. Es gibt nicht die alleinige Form, sondern einfach auch die Freude bei der Mahlfeier. Das tatst du für mich. Halleluja! Du hast deinen Leib für mich gegeben. Danke! Ich muss meinen Leib nicht mehr opfern. Du bist das Opferlamm. Du bist das Sündenbock. Danke! Du hast dein Blut für mich gelassen. Danke! Halleluja! Das ist Mahlfeier, sich zu freuen. Und ich möchte euch Mut machen für eure Mahlfeiern. Sie kamen hin und her in den Häusern zusammen, feierten das Mahl, ein Freudenmahl. Gemeinsame Mahlzeiten, wie gut tut das. Ich habe mit euch hier schon gespeist, es war toll. Danke, es hat lecker geschmeckt, tolle Küche, leckere Sachen. Gut, einfach gut, macht weiter. Interessant ist ja, Jesus ließ sich gerne einladen zum Essen und er war gerne dabei. Er konnte essen und trinken, konnte genießen. Und wir wissen ja, wenn wir nicht mehr genießen können, werden wir ungenießbar. Eines Tages erlebte ich Folgendes, ich wollte schnell nach Hause und es war Nacht, ich war müde und hungrig und hielt an einem Restaurant an der Autobahn, war hundemüde, aber wollte nach Hause und dann habe ich ganz schnell mein Essen in mich reingestopft. Dann kam ein Engel in Gestalt eines Mannes und fragte mich, sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich vom Beruf? Sie nehmen sich noch nicht mal Zeit zum Essen, ist ja schrecklich. Drehte sich um und ging. Ich habe mich so geschämt. So geschämt. Nimmst du dir Zeit zum Essen oder so eben schnell hinein, Onkel Otto? Nein, nimm dir Zeit und werde wieder einer, der genießen kann. Gemeinsame Mahlzeiten, Gastfreundschaft in den Häusern ist etwas Wunderschönes. Ich weiß, wir melden uns heute schon 4 Jahre vorher an, ob wir dann in 4 Jahren zum Besuch kommen können, um vielleicht dann ein Tässchen Tee zu trinken. Ich weiß, wir sind oft nicht da, entweder mit dem Kopf nicht da oder auch personell nicht da. Aber macht es mehr denn je, Gastfreundschaft. Öffnet eure Türen und sagt, komm. Nicht so, wie ein Pfarrer mich eingeladen hatte. Habe mich dort vorgestellt, war eine Zeit lang mein Chef. Und dann sagte er, Bruder Kavol, es ist schön, dass Sie hier sind. Heute Mittag lade ich Sie ein zum Mittag. Okay, ich freute mich. Junger Kerl, war noch nicht verheiratet, mein Magen knurrte. Und wir kommen so in das Zimmer und dann sagte, wir haben heute unseren Fastentag. Und dann saßen wir bei einem Glas Wasser oder zwei und haben anderthalb Stunden Zeit gehabt zu reden und zu beten. Das ist die beste und billigste Gastfreundschaft, darf ich dir nur empfehlen, nicht wahr? Lad Gemeindeglieder ein zum Fastentag. Es kostet nicht viel, nur ein paar Glas Wasser, aber du hast viel Zeit zu reden und zu beten. Eine tolle Möglichkeit. Sie lobten Gott. Das Lob Gottes. Wir streiten uns manchmal über Anbetungslieder. Ich glaube, der Vater im Himmel lacht darüber und sagt, ihr seid doch ein bisschen Ballaballa hier oben. Hört doch auf zu streiten. Jede Generation hat ihre Lieder. Es gibt die Lieder, die vorübergehend lang und oft gesungen werden und dann verschwinden sie irgendwo in der Kiste. Und dann gibt es Lieder, die trösten. Was ich überhaupt nicht mag, und ich glaube, der Heilige Geist ist viel einfallsreicher, einen Vers wenigstens 20 Mal gesungen haben. Das ist so einfältig dumm, dass ich denke, also Gott hat eine viel größere Vielfalt. Die Musik ist immer ein Träger einer Botschaft. Und deshalb Gott zu loben, im Lied, in der Anbetung. Ach übrigens, übers Gebet habe ich schon einiges gesagt. Wer hat denn durch dich beten gelernt? Ich habe mich eben gefreut, wir haben eine wunderbare Frau hier in der Gemeinde und ihr Beten ist ein Vorbild, ein Beispiel für eine junge Generation. Und deshalb, wenn du laut betest und im Vertrauen betest und Gott lobst und preist und ihn anbetest, förderst du damit auch die Herzen einer jüngeren Generation oder derer, die jung im Glauben sind. So kann man Gott anbeten, so kann man ihn loben, so kann man ihn preisen. Sie lobten Gott, Gottes Lob, und sie waren geachtet im Volk. Kennt man euch? Was würde dieser Stadt fehlen, wenn es euch nicht gäbe? Mal drüber nachgedacht? Kommt ihr überhaupt vor in der Stadt? Wissen die Leute das, wer ihr seid? Steht ihr oft in der Zeitung? Seid ihr oft da, wenn irgendwelche Feste sind? Ist der Bürgermeister einmal im Jahr hier? Wissen die Leute, wer ihr seid, was ihr macht, was ihr tut, dass ihr euch um die Kinder kümmert, dass ihr 60 Jugendliche habt an einem Abend und dass ihr viele Schöne erlebt miteinander? Das muss die Stadt wissen. Interessant ist, sie waren geachtet, wertgeschätzt im Volk. Boah, das sind Menschen, auf die kannst du dich verlassen. So sind die Christen. Und die Gemeinde wuchs, der Herr tat täglich hinzu. Auch an diesem Tag kommen viele dazu. Wie kannst du dazu beitragen, dass andere dazukommen? Ich will dir ein paar wenige Tipps noch geben und damit will ich abschließen. Ein freundliches Lächeln ist der kürzeste Weg zum Herzen eines Menschen. Lächle die Menschen an. Ich mache das manchmal so an der Kasse. Ich lächle die Kassiererin an, ich sage, Sie sind so nett. Sie haben mich so nett bedient. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und danke Ihnen für die nette Bedienung. Die Frauen kriegen fast immer Kulleraugen. Ich will nichts weiter von Ihnen, ich will Ihnen nur Gutes tun. Ein freundliches Lächeln. Ich denke an eine Frau, wo ich früher immer Brötchen und Brot kaufte. Meine Frau backt seit vielen Jahren, jetzt nicht mehr. Aber interessant war dann, ich kam dorthin und ich habe mit dieser Frau öfter gesprochen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Und immer wenn ich kam, dann sagte sie, ach, Herr Kavol, schön, dass Sie da sind. Und eines Tages sehe ich sie ganz traurig. Tränen im Gesicht. Ich sage, was ist passiert? Sie sind so traurig. Ich merkte, irgendwas stimmt nicht. Sie sagt, mein Mann ist gestorben. Und dann stand ich eine ganze Zeit, wir waren alleine dort, in diesem Bäckerladen. Da wissen Sie was, ich bete für Sie. Und ich betete für Sie. Und sie weinte noch mehr, aber es tröstete sie. Und ich kam zwei Tage später und sie war wieder da. Und sie sagte, es hat mir so gut getan, können Sie nochmal für mich beten? Und es war niemand da und ich betete wieder für sie. Einige Tage später brachte ich ihr ein kleines Büchlein, was ich vor Jahren mal geschrieben habe, gibt es so nicht mehr. Und dann sagt sie, Herr Kavol, ich habe durch dieses Büchlein Jesus angenommen. Danke. Sie ist weggezogen, arbeitet in einer anderen Bäckerei. Vor Jahren kam ich da mal vorbei und sah sie dann wieder. Ach, sagt sie, ich habe sie ja Jahre nicht mehr gesehen. Ich sage, herrlich. Ein freundliches Lächeln, der kürzeste Weg zu einem Menschen. Das zweite ist ein Lob. Fang wieder an, einen Menschen zu loben und zu sagen, Sie sehen wunderbar aus oder Sie haben mich so nett bedient. Es war so nett mit Ihnen. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen Gottes Segen und einen wunderschönen Tag. Ich werde weiter an Sie denken. Oder manchmal können wir auch sagen, ich bete für Sie. Auch das tut gut, denn diese Welt sehnt sich im Tiefsten danach. Nur die meisten Christen haben einen Reißverschluss, wenn es darum geht, von Jesus zu reden. Ein freundliches Lächeln, ein ehrliches Lob, ein hörendes Ohr und die Frage, was kann ich für Sie tun, sind die wunderbaren Chancen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und dementsprechend dürfen wir nicht mehr Endverbraucher der Liebe Gottes sein. Sind wir nicht. Es fließt in uns hinein, Gottes Güte und seine Liebe fließt durch uns zu anderen Menschen. Wir sind Transformatoren der Liebe Gottes. Wenn du selber aufgetankt bist, erfüllt bist von seiner Liebe, dann hast du etwas weiterzugeben. Und vergiss meinen Bogen nicht. Die 10, 15, 20 Minuten Zurückgezogenheit sind eine Energiequelle für den ganzen Tag. Herr, ich brauche dich und ich brauche deine Nähe. Und wenn du selber sagst, Matrjoschka war für mich das Bild, ich will ihn aufnehmen, dann darfst du das heute tun.